1. Mit Andreas Obrecht.
Herzlich begrüße ich Sie zur heutigen Sendung Punkt 1, in der es um die Energiewende geht und natürlich um die Frage, wie weit sich diese bereits realisiert hat. Für die einen sind Abkommen wie jenes, das 2015 auf dem Pariser Klimagipfel beschlossen wurde und das die globale Erwärmung auf unter 2 Grad Celsius begrenzen will, Meilensteine und Triumphe auf dem Weg zu einer umfassenden Transformation im Energiebereich. Für die anderen sind Konferenz und Politiker-Rhetorik, etwa dass ganze Städte bis 2030 emissionsfrei sein werden, leeres Gerede, ein Gerede, das eigentlich keine Verwirklichung finden kann. Wo stehen wir wirklich und in welcher Weise wird die Energiewende unser Leben verändern? Mit diesen Fragen beschäftigt sich der Energieexperte Roger Huckstock, der heute mein Gast in Punkt 1 ist. Er ist Geschäftsführer von Austria Solar, Lehrbeauftragter an der Technischen Universität Wien und er hat ein Buch geschrieben, das folgenden Titel trägt: Flexibel und frei, wie eine umfassende Energiewende unser Leben verändert. Roger Huckstock, danke für das Kommen ins Studio.
Ja, danke für die Einladung.
Herr Huckstock, wenn man Ihr Buch liest, so gewinnt man den Eindruck, dass wir uns bereits inmitten einer großen technologischen und gesellschaftlichen Transformation befinden. Eine Veränderung, die Sie als eine der grundlegendsten technologischen Umbrüche der letzten 100 Jahre klassifizieren. Was macht Sie so sicher? Woraus schließen Sie das?
Es ist tatsächlich der größte Umbruch im Energiesystem seit 100 Jahren, seit dieses Energiesystem aufgebaut wurde, das bisher auf fossilen Energien basiert, das auf Energieträgern basiert, die nur in wenigen Orten der Welt zur Verfügung stehen, zentral verteilt werden und dann genutzt werden und wo eigentlich unsere Aufgabe bisher nur war, einmal im Monat Rechnung des Energieversorgers aufmachen, Rechnung zahlen. Und das dreht sich jetzt um in Richtung erneuerbare Energie, die überall verfügbar ist und die auch überall genutzt werden kann.
Also vor 100 Jahren hat diese zentralistische, zentrale Versorgung von großen Providern begonnen und unser Leben wurde auch um die Autos herumgebaut.
Es wurde um fossile Energie herumgebaut, beim Strom, beim Heizen und bei der Mobilität in
allen unseren Lebensbereichen. Das muss man immer zusammendenken, genau. Diese drei Sektoren: Strom, Wärme, Mobilität.
Genau, das sind die drei großen Sektoren im Energieverbrauch unseres Lebens.
Wobei in den ersten beiden eben zentrale Energieversorger eine Rolle gespielt haben und im zweiten eben Öl.
In allen drei Bereichen eigentlich zentrale Energieversorger. Beim Strom große Energieversorger mit großen Kraftwerken, Leitungen zum Kunden. Bei der Mobilität große Raffinerien, die eben das verteilen an die Tankstellen. Und bei der Wärme auch zum großen Teil Öl- und Gasversorgung bis dato.
Die österreichische Klima- und Energiestrategie wird gerade ausgearbeitet. Ich glaube, es ist heute bekannt geworden, dass sie am 3. April,
genau, in zwei Wochen wird sie präsentiert.
Präsentiert wird. Und im Vorfeld hat man schon gehört, da gibt es natürlich auch sehr ambitionierte Ziele, etwa die weitgehende Dekarbonisierung unseres Wirtschaftens, unseres Lebens bis 2050, wie das ja auch im Pariser Abkommen, ja, als Ziel festgeschrieben wurde von der Staatengemeinschaft. Was erwarten Sie sich von dieser Strategie und wie realistisch werden da die Umsetzungsschritte sein können?
Warum brauchen wir diese Strategie? Weil wir uns für eine langfristige Dekarbonisierung bis 2050, also der vollständige Ausstieg aus Öl und Gas, mit anderen Ländern gemeinsam das vereinbart haben. Und wir haben bis 2020 Ziele zur CO2-Reduktion innerhalb der Europäischen Union vereinbart, die wir nur erreichen können, wenn wir zusätzliche Maßnahmen setzen bei Strom, Wärme und Mobilität im Vergleich zu dem, was bisher geschehen ist.
In welchem Umfang diese Maßnahmen? Also Kyoto haben wir auch teilweise verfehlt. Zumindest genau. Haben wir hunderte Millionen an Strafzahlungen zahlen müssen.
Das Ziel bis 2030 ist -36% CO2 im europäischen Konzert, das Österreich reduzieren soll. Und hier sind wir nicht am Zielpfad und wenn wir nichts tun, werden wir dieses Ziel auch groß verfehlen.
und Sie erwarten sich von dieser Strategie, dass was getan wird.
Na, die Klima- und Energiestrategie soll eigentlich die Weichen stellen, die soll die Wege aufzeigen, was müssen wir bei der Energieversorgung ändern, damit wir diese CO2-Reduktion schaffen, damit wir die Reduktion des Energieverbrauchs und den Umstieg auf Erneuerbare schaffen. Quasi die Leitplanken dafür und die Richtungsweisen, also die Weichenstellungen in dieser Legislaturperiode, die sollten in der Klima- und Energiestrategie klar erkennbar sein.
Und es soll eine Vereinheitlichung der Gesetze geben in einem Energiegesetz?
Das ist, glaube ich, in Diskussion. Mhm. Das ist aber noch nicht beschlossen. Und ob das notwendig und der sinnvolle, richtige Schritt ist, wird man sehen, wie weit die Überlegungen in der Klimaenergiestrategie hier gediehen sind. Wichtig ist, dass etwas passiert, dass konkret bei Strom, Wärme und Mobilität etwas beschlossen wird, was dann Gesetze nach sich zieht, die diese Weichen stellen. Man kann ja was verändern, man kann ja gestalten. Dafür muss man aber Gesetze erlassen. Und die Grundlage ist diese Klima- und Energiestrategie.
Gestern war die Doppelbudget-Finanzrede durch unseren Finanzminister Löger. Spiegelt sich in diesem Doppelbudget das große Anliegen der Energiewende in irgendeiner Form wieder?
In dem Doppelbudget wurde für den Umweltbereich, Umwelt- und Klimabereich, für heuer ein Budget etwa wie letztes Jahr beschlossen und für die nächsten Jahre bis zum Ende der Legislaturperiode ein stark reduziertes Budget. Das ist jetzt einmal kein großes Signal für den Willen, Richtung Klimaschutz und Umwelt in Österreich voranzuschreiten.
Heute geht es um die Energiewende und wo wir stehen. Und deswegen spielen wir in Punkt 1 Sonnenmusik als Energiequelle für Leib und Seele. Und wir beginnen mit I'll Follow the Sun. Die Kinks Singers interpretieren das Lied von John Lennon und Paul McCartney. Stellen die Frage in Punkt 1, ob die Energiewende die größte technologische Veränderung seit 100 Jahren ist, wie das der Energieexperte Roger Huckstock in seinem neuesten Buch schreibt. Flexibel und frei heißt dieses Buch und es behandelt die Transformation im Energiesektor von den unterschiedlichsten Perspektiven. Wenn Sie sich an dem Gespräch beteiligen wollen, dann freuen wir uns natürlich. Unsere Nummer ist 0800 22 69 79 0800 22 69, 79, wie immer aus kostenfrei aus ganz Österreich. Und Sie können uns auch ein Mail schreiben unter punkt1@orf.at. Herr Hackstock, wer profitiert eigentlich von der Energiewende und wer verliert durch die Energiewende?
Die Energieversorgung war bisher in den Händen von wenigen großen Firmen, die das durchaus erfolgreich in den letzten Jahrzehnten organisiert haben. Die Energieversorger auf der Stromseite, auf der Wärme-, auf der Mobilitätsseite. Und die Energiewende mit der dezentralen Nutzung erneuerbarer Energie bringt es mit sich, dass zum Beispiel beim Strom 80% der Ökostromanlagen, die in den letzten 20 Jahren errichtet wurden, in den Händen nicht dieser Energieversorger sind, sondern von Privaten, von Betrieben, von Genossenschaften, von Privatpersonen, die hier investiert haben und natürlich auch den Ertrag aus diesen Anlagen erwirtschaften. Das heißt, es verteilt sich die Ökonomie der Energieversorgung auf viel mehr Menschen durch die dezentrale Energiewende.
Kann man sagen, die haben den Paradigmenwechsel verpasst oder sind gerade dabei, diesen zu verpassen? Im ökonomischen Sinn, so wie die CD-Produzenten, die Digitalisierung und die Abrufbarkeit jeder Form von Musik in der Cloud und im Netz.
Die großen Energieversorger haben lange zugesehen und diesen Wandel nicht wirklich ernst genommen, bis er eine Größenordnung erreicht hat, der ins System eingreift und auch ihre Handlungsfähigkeit und ihre Budgets betrifft. Und jetzt sind sie zwar aufgesprungen mittlerweile, auch die großen Energieversorger, aber es ist ein Paradigmenwandel. Es ist ein Kulturwandel. Es hat der Peter Therium zum Beispiel, das war mal der Chef von RWE, der Vorstandsvorsitzende, der hat gesagt, so ein Windpark mit 15 Windrädern und 70 Millionen Euro Investitionen, für sowas haben sie früher nicht einmal einen Computer auftrat. Ja. Sondern was ist ein, also Energieversorgung heißt, es ist ein Kraftwerk, das versorgt eine Stadt und kostet 1 Milliarde. Das ist Energieversorgung und alles andere ist Spielerei.
Und ist viel zu klein strukturiert für dieses mega industrielle Denken.
Genau,
das großindustrielle Denken.
Und es verändert sich heute die Energieversorgung jetzt zu kleinteiligen Nutzung von erneuerbarer Energie. Warum? Das ist nicht aus einem Paradigma heraus oder das ist aus der Tatsache heraus, dass in erneuerbare Energie einfach überall vorkommt. Auch hier, wir haben Sonne am Dach, wir haben Wind vor dem Fenster und man kann das überall nutzen. Und diese dezentrale Nutzung passiert halt kleinteiliger. Das liegt in der Natur dieser Energiequellen, die halt nicht in wenigen Ländern verteilt sind und dort gefördert und weltweit verteilt werden, sondern dass es halt dezentral passiert.
Herr Hackstock, ich möchte kurz noch einmal auf das eingangs erwähnte Pariser Abkommen, weil ja auch für Österreich und den Staat Österreich von hoher Relevanz, wie wir gerade festgestellt haben. Der befürchtete Austritt oder die Kettenreaktion der anderen Staaten aufgrund der Entscheidung von der Administration Donald Trump in den Vereinigten Staaten ist ausgeblieben. Es ist kein anderer Staat aus dem Abkommen, Nicaragua, glaube ich.
Also, ja, es gab keinen Dominoeffekt.
Sie sind faktisch 193 Staaten nach wie vor an Bord. Was zeigt das Ihnen? Zeigt das nicht ein globales Commitment, eine globale Übereinstimmung über die Notwendigkeit dieses Wandels?
Das ist genau das, was alle begeistert hat, 2015 beim Pariser Klimaabkommen, dass sich alle Staaten der Welt dazu bekannt haben, dass sie den weiteren Klimawandel eindämmen wollen, weil sie erkannt haben, dass wir damit ein Klima schaffen auf der Erde, das recht ungemütlich wird in allen Staaten, das alle Staaten betrifft. Und wenn jetzt ein Staat, wenn Trump mit USA jetzt aussteigen will aus diesem Abkommen, dann,
ab 2020
dann geht es. Es ist ja so, es kann, wenn sich die ganze Welt auf was einigt und einer ist dagegen und möchte das anders machen, sage ich, dann muss er sich einen anderen Planeten suchen. Nicht? Auf dem Planeten kann er das nicht verwirklichen.
Ich darf Herrn Kern als ersten Anruf in die Sendung bitten. Herr Kern, bitte.
Ja, grüß Gott, mein Name ist Kern. Meine Frage ist, warum werden Elektroautos jetzt so stark forciert und Wasserstoff fast gar nicht?
Ja, es war lange Zeit unklar, ob die Mobilität Richtung Wasserstoff oder Richtung Elektromobilität geht. Und es hat sich über die Batterieentwicklungen einfach mit Kostenreduktionen und mit technologischen Fortschritten, auch bei der Reichweite der Autos, die Elektromobilität so weit durchgesetzt, dass jetzt der Zug weltweit in diese Richtung geht. Es kann sein, für Schwerlasttransporte zum Beispiel oder auch für große Schiffe, für Kreuzfahrtschiffe oder für Tanker oder so, dass der Wasserstoff durchaus der Treibstoff der Zukunft ist. Also ich würde nicht sagen, dass der Wasserstoff nicht weiterhin im Spiel ist, aber eben in der kleinteiligen Versorgung von Fahrzeugen hat sich bis dato die Elektromobilität durchgesetzt und die ist Teil der großen Stromerzählung. Das heißt, es wandelt sich das ganze Stromsystem und da passiert nicht nur sehr viel dezentrale Einspeisung, sondern auch sehr viel dezentrale Nutzung und die Elektroautos sind einfach eine dezentrale Nutzung von Strom.
Zurückkommen zum letzten Mal zum Pariser Abkommen. Es wird kritisiert, dass es ein zahnloses Abkommen ist, weil es sozusagen bis jetzt zumindest keine Sanktionsmöglichkeiten vorsieht, entgegen dem Kyoto-Abkommen. Es wird sehr viel auf Freiwilligkeit gesetzt. Ist für Sie das der richtige Weg?
Das Pariser Klimaabkommen hat zweimal für Erstaunen gesorgt. Das erste Mal, wie es beschlossen wurde, 2015, und das zweite Mal, wie es früher als eigentlich beabsichtigt von allen Staaten ratifiziert wurde oder von der kritischen Masse, von Menge von Staaten ratifiziert wurde, damit es in Kraft tritt. Es ist beschlossen worden und dann früher in Kraft getreten, als man dachte, und zwar weltweit. Also das hat schon gezeigt, dass der Zug in diese Richtung geht. Und jetzt beginnen natürlich die Mühen der Ebene. Wie können wir dieses Abkommen dingfest machen? Wie können wir das Abkommen zur Wirklichkeit werden lassen? Und ich bin zuversichtlich, dass das gelingt, weil man merkt, dass weltweit die Energiewende im Gange ist, dass in China, in Brasilien, in den sogenannten BRICS-Staaten bis auf Russland, also Brasilien, Indien, China, Südafrika, unglaubliche Bewegung ist und unglaubliche Investitionssummen in die erneuerbare Energie und die Energiewende gesteckt werden.
Frau Urdl hat uns ein Mail geschrieben und sie hat ganz konkrete Fragen. Wasserkraftwerke, inwieweit schädigen wir die Biodiversität, indem wir nicht darauf achten, dass wir auch Fauna und Flora schützen müssen? Frage 1. Frage 2. Photovoltaik, inwieweit gibt es genug Ressourcen auf der Welt, um durch Photovoltaik, zum Beispiel in der Sahara, die Paletten zu produzieren?
Ja. Wasserkraftwerke haben im letzten 10, 15 Jahren zunehmend Auflagen bekommen, um Fischaufstiegshilfen und andere Maßnahmen zum Schutz des Ökosystems zu errichten. Also die Auflagen für Wasserkraftwerke sind wesentlich gestiegen, genau aus dem steigenden Umweltgedanken heraus, weil wir sagen, wir müssen einfach den Spagat schaffen zwischen erneuerbarer Energie, Energieerzeugung und auch Schutz der Umwelt. Also da ist wirklich viel passiert. Bei Photovoltaik, das ist oft so der Gedanke, kursieren ja diese Bilder Sahara und ein kleines Quadrat und das würde reichen, um die ganze Welt mit Energie zu versorgen.
In Ägypten wird genau. Die größte Solaranlage im Moment gebaut.
Genau, in Ägypten wird eine größte gebaut, allerdings für den ägyptischen Bedarf, nicht für den europäischen Bedarf. Und man muss nur schauen, dass solche Überlegungen sind oft alter Wein in neuen Schläuchen. Das heißt, das ist das alte Denken, das zentralistische Denken in Großeinheiten, umgelegt auf die Energiewende. Und das wird nicht die Zukunft sein. Also es geht nicht darum, dass wir in der Sahara unseren ganzen Energiebedarf dort umwandeln, von Sonne in Strom zum Beispiel, und dann mit dicken Kabeln nach Europa schieben, weil das Grundproblem, dass man dann wieder von wenigen Quellen abhängig ist und auch politische Instabilitäten in Kauf nimmt in seiner Energieversorgung, die Unsicherheiten erzeugen, dieses Grundproblem überträgt man dann von den fossilen auf die Erneuerbaren. Und das ist nicht der Sinn der Sache.
Wie diese Dezentralisierung im Detail ausschauen kann und teilweise schon tut und welche Rolle die Digitalisierung dabei spielt, da kommen wir auf jeden Fall noch ausführlich in der Sendung zu sprechen. Ich möchte vorher noch eine Frage von Herrn Faust an Sie richten, die sich offenbar auf das Kyoto-Protokoll bezieht. Er schreibt, die Nichteinhaltung der Klimaziele wurden mit Strafgeldern verhängt. Mich interessiert, wer bekommt das Geld und wofür werden sie verwendet, diese Gelder?
Wir haben damals 160 Millionen Euro Strafgelder gezahlt. Die wurden in einen Topf gezahlt in der Europäischen Union, meines Wissens, und sollten dann verwendet werden für Maßnahmen zur CO2-Reduktion oder zur Erreichung von Klimazielen für erneuerbare Energien als Investitionshilfen.
Ich möchte ein Beispiel aus Ihrem Buch bringen, das zumindest für mich sehr beeindruckend war. Sie schreiben, an einem sonnigen Tag im April 2015 deckte die Photovoltaik in Deutschland kurz ein Drittel des gesamten Strombedarfs in Deutschland. Das entsprach einer Leistung von 25.900 Megawatt. Das ist eine Leistung von 18 Kernkraftwerken. Einen Monat später schafften Windkraft, Solar, Biomasse, Wasserkraft erstmals 75% des Gesamtstrombedarfs und am Muttertag 2016 sorgten orkanartige Böen für eine Deckung von 87,6% des gesamten Strombedarfs in der Bundesrepublik. Da kann man sagen, da ist die Energiewende in Bezug auf den Sektor Strom faktisch schon vollzogen. Das große Problem ist die enorme Schwankungsbreite der Energie, die durch Erneuerbare sozusagen gewonnen wird und jeweils situativ eingespeist wird. Welche Konzepte gibt es, diese Schwankungen im Großen jetzt in den Griff zu bekommen?
Ich habe diese Beispiele gebracht, weil sie zeigen, dass vor 10 Jahren ist das alle paar Jahre vorgekommen, dass so viel erneuerbare Energie im Netz war, dass fast der ganze Strombedarf für Stunden gedeckt war. Das passiert mittlerweile, das ist dann alle Monate passiert und mittlerweile passiert es alle paar Wochen. Das heißt, der Abstand wird immer kürzer und wir nähern uns immer mehr dem Zustand, dass das zunehmend zu einer Normalität wird. Diese erneuerbaren Energien schwanken natürlich und schwanken auch im großen Maßstab, wenn einmal eine Flaute über ganze Landstriche zieht. Und deswegen wird das Speicherthema und das sogenannte Demand-Response-Thema, das heißt, dass die Verbraucher flexibel werden, zunehmend ein Thema werden. Also die Energiewende ist geprägt von einer erneuerbaren Energieversorgung und von einem viel flexibleren Reagieren bei Produktion und Verbrauch, als wir das bisher gewohnt waren.
Trotzdem müssen Nachfragespitzen zum Beispiel abgefangen werden.
Genau. Es kann sein, in Zukunft,
wenn die... Da gibt es zum Beispiel diese Vorstellung, kommt auch in Ihrem Buch vor, Elektroautos als mobile sozusagen Stromspeicher, die bei nötiger Verbreitung der E-Mobilität Nachfragespitzen im gesamten Netz auffangen können. Das ist jetzt laienhaft ausgedrückt. Ja. Ist das utopisch oder ist das tatsächlich realistisch?
Es wird durch die erneuerbare Energieversorgung und auch durch die Speichermöglichkeiten und durch die Digitalisierung sozusagen die dezentrale bessere Steuerbarkeit dieses Schwanken bei Verbrauch und Erzeugung möglich, dass man sehr viel bereits auf niedrigeren Energieebenen, Verteilnetzebene ausgleichen kann, dann auf höheren Energieebenen, wo in einem ganzen Land die Energie ausgeglichen wird und dass dann immer weniger Spitzenprobleme entstehen und die Spitzen, die wirklich nicht abgedeckt werden können, da wird möglicherweise dann sowas wie Power to Gas eine Langfristlösung sein. Das heißt, dass man aus Strom Gas macht. Dieses Verfahren gibt es auch seit über 100 Jahren und ins Gasnetz einspeist. Das ist dann sozusagen
ökologisches Gas. Da ist aber der Energieverlust relativ hoch.
Die sind derzeit noch mit Wirkungsgradverlusten behaftet. Das ist richtig. Mhm. Da wird es einerseits eine technologische Weiterentwicklung geben und andererseits wird es möglicherweise nur die Spitzenabdeckung betreffen, wo dann die Wirkungsgradverluste nicht so ins Gewicht fallen dafür, dass wir die Energieversorgung einfach zu 100% sicher haben, weil sie muss in Zukunft genauso sicher sein wie bisher. Und das werden wir auch schaffen.
Frau Probrenter, bitte, unsere nächste Anruferin.
Ja, also ich bin mir Probrenter, mein Name. Guten Tag.
Guten Tag.
Guten Tag. Ich bin da nicht so sicher, dass wir jederzeit den Strom zur Verfügung haben, weil wenn wir einen trockenen Winter haben, wenn wir einen nebeligen Winter haben, und wenn wir trockene Sommer haben, dann schaut es schon einmal mit der Wasserkraft nicht gut aus. Und mit der Sonne, wir sind nicht in der Sahara. Wenn ich an die letzte Woche denke, sind wir auch nicht gesegnet. Also frage ich mich, wenn alle jetzt auf E-Autos umsteigen und man darf nicht vergessen, die Leute kaufen sich auch weiterhin Handys und Computer und der Rasenmäher ist elektrisch und wer weiß, was noch alles elektrisch wird, dann frage ich mich, was mache ich im Sommer mit meinem Elektroauto, wenn ich keinen Strom habe? Weil man darf ja nicht vergessen, die Autoproduzenten produzieren ja nicht kleine, leichte Autos, sondern es wird ja immer alles wuchtiger, panzerähnlicher. Das verbraucht ja alles Energie. Also was dann?
Wir werden in Zukunft nicht, die Überlegungen sind sehr nachvollziehbar und plausibel von Ihnen. es wird in Zukunft nicht eine Energiequelle, es wird ein Mix an Energiequellen sein, so wie es auch jetzt ist. Wir haben jetzt auch nicht eine Energiequelle, die Strom erzeugt. Es wird auch ein Mix sein und es wird sich eben Wasser, Wind, Sonne, Biomasse, Biogas abwechseln. Es wird immer eine der Energiequellen steht uns meistens zur Verfügung. Und wenn wirklich eine Flaute ist und die Wetterbeobachtungen oder auch die Erzeugungsprofilbeobachtungen der letzten Jahre zeigen, dass diese Flauten, wo wirklich keine Sonne und nebelig und trüb, das dauert keine 2 Wochen an, kontinuierlich. Es ist dazwischen immer eine Energiequelle zur Verfügung. Es kommt die Sonne raus, es kommt der Wind raus, es gibt Wasser. Das heißt, wir werden mit diesem Mix es ziemlich gut schaffen, über die Runden zu kommen. Und zusätzlich mit Speichern werden wir es schaffen, diesen Ausgleich hinzukriegen. Und es stimmt, dass der Energieverbrauch insgesamt sinken muss, wenn wir uns von den fossilen Energien komplett verabschieden. Und die SUVs werden in Zukunft nicht mit Strom fahren, also SUVs mit Strom. Und das wird sich auch aufhören, weil wir gerade bei der Mobilität auch einen enormen Paradigmenwechsel erleben, hin vom Autobesitz zu eigentlich Carsharing, zu selbstfahrenden Autos, und da machen SUVs keinen Sinn mehr.
Frau Nader hat auch eine kritische Anmerkung zum E-Auto. Sie schreibt, Elektroauto fährt mit Stromargument erreichen, weil sie es sich leisten können. Ich bin ja eh CO2-neutral unterwegs. Ich sehe das anders. Wie viel Energie, CO2 und andere giftige Gase, Abfälle etc. wurden schon verbraucht, damit überhaupt das Auto vor meiner Garage stehen kann. Wie viel braucht es für die Instandhaltung und wie viel für die fachgerechte Entsorgung? Augenauswischerei, ja. Ne, was CO2-Neutralität betrifft in Bezug auf Elektroautos. Ja.
Das ist eine wichtige Frage und das österreichische Umweltbundesamt hat sich genau diese Frage auch gestellt und hat eine Studie vor 2 Jahren veröffentlicht, wo sie versucht haben, Verbrennungsmotoren und Elektroautos in einer wirklich von Wiege bis zur Bahre Studie, also von der Erzeugung der Autos bis zur Nutzung der Autos über die ganze Lebensdauer, durchzurechnen und zu schauen, welche Materialströme, welche Energieverbräuche, welche CO2-Emissionen, welche Umweltverschmutzung fällt an. Und da hat sich als Ergebnis gezeigt, dass die Verbrennungsautos oder Elektroautos in der Herstellung ungefähr gleich sind. Es fällt viel weg beim Verbrennungsauto. Ein Verbrennungsauto hat ungefähr 2000 bewegte Teile, viele Ventile, Kardan, Wellen, Kupplung und so. Ein Elektroauto hat 20 bewegte Teile. Also fällt viel weg. Andererseits kommt beim Elektroauto die Produktion der Batterien dazu, die auch wieder energieintensiver ist. Also unterm Strich ist bei der Produktion nicht so viel zu gewinnen, aber im Verbrauch. Im Verbrauch verbrauchen einfach Elektroautos viel weniger als ein Verbrennungsauto. Ein Elektroauto ist ein 1,5-Liter-Auto, wenn es viel verbraucht. Ja. Die günstigen sind 1 Liter, das heißt 15 Kilowattstunden, 10 bis 15 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Das heißt, wenn Sie ein Elektroauto fahren, fahren Sie automatisch schon ein 1,5-Liter-Auto. Sie wissen, Verbrennungsauto 6 bis 8 Liter, ist keine Seltenheit. Da sind es gleich einmal quasi 80% besser. Und wenn das noch Ökostrom ist, dann ist es im Betrieb deutlich besser und deutlich umweltfreundlicher als ein Verbrennungsauto.
Ich möchte noch einmal zu den Spitzen im Netz und zu den Windrädern zurückkommen. Die Leistung der Windräder wächst ja exponentiell und nicht linear. Also wenn die doppelte Windstärke ist, ist nicht die doppelte Leistung.
Mit sondern der dreifachen Potenz.
Die, genau. achtfache Leistung.
Genau. Also eigentlich. Doppelte, das heißt, Windstärke heißt achtfache Leistung, die sie aus dem Wind. Also wenn so eine Bö reinfahrt, dann haben sie gleich die achtfache Leistung.
Für die Bundesrepublik, haben wir gerade gehört, spielt das schon jetzt eine große Rolle. Wenn man über Norddeutschland fliegt und über das Meer Richtung Kopenhagen und so weiter, sieht man nicht riesige Windparks, die mitten in der Nordsee stehen. Welche Bedeutung werden die Windräder in Österreich für den Energiemix an den Erneuerbaren haben? Ähnlich wie in Deutschland oder ist die Situation da ganz anders?
Norddeutschland ist ein sehr schönes Beispiel, um zu zeigen, was in der Energiewende anders ist, wie das Denken in der Energiewende in eine andere Richtung geht. Da kann man sagen, also die haben so viel Windenergie und sie haben viel Industrie in Bayern und wir müssen jetzt große Leitungen legen, wir müssen diese Energie wegkriegen. In Norddeutschland haben sie erkannt, es wird sich bei der Energiewende das Verhältnis von Städten und Umland ändern und jetzt haben Schleswig-Holstein als Bundesland und Hamburg als nahegelegene Großstadt eine Energiewende 4.0-Vereinbarung getroffen Und es will eigentlich Hamburg sich künftig mit dem Windstrom aus Schleswig-Holstein versorgen. Also dass man beginnt auch zu überlegen, dass die Städte überlegen, wo kriegen wir unsere Energie her? Die können wir teilweise nur aus dem Umland beziehen. Und hier bereits statt eine Vereinbarung mit Russland oder Saudi-Arabien mit Schleswig-Holstein getroffen wird in der Energieversorgung und die die Energieversorgung dann leisten werden. Und auch in Österreich ist eben die Windenergie, es ist ähnlich, wir haben ja praktisch ein Atomkraftwerk, also fast 1000 Megawatt Leistung an Wind im Burgenland stehen und dieser Wind kommt vor allem nach Wien. Und wir haben auch dieses Verhältnis eigentlich, dass Wien teilweise vom Burgenland seine Energie bezieht. Wenn sich dann Niederösterreich noch anschließt, dann passieren zwei Sachen. Einerseits bekommen wir die ganze Energie aus dem Umland und es wird das ganze Geld, das jetzt von Wien nach Venezuela, Nigeria, Russland, Saudi-Arabien fließt, nach Niederösterreich und Burgenland fließen. Und das, glaube ich, ist ein Vorteil der Energiewende.
In die gleiche Kerbe der Frage der Beziehung zwischen Stadt und Land und wie sich diese Beziehung ändern wird durch erneuerbare Energiegewinnung, schlägt auch ein Mail von Herrn Gerhard Krammler. Er sagt, was bringt dezentrale Energieerzeugung, wenn immer mehr Menschen in Großstädten wohnen, wo sich das kaum einsetzen lässt? Dann zweite Frage möchte ich auch noch vorlesen. Was ist an den großindustriellen Herstellern von Solarzellen, Windrädern und an Kraftwerksbetreibern so anders als das, was bisher war?
Ja. Die Frage, geht das in der Stadt, bewegt natürlich viele. Ich habe dem auch in meinem Buch ein ganzes Kapitel gewidmet. Frankfurt wollte es genau wissen und hat das Fraunhofer-Institut mit dieser Frage beauftragt, könnten wir uns theoretisch 2050 komplett erneuerbar versorgen? Die Antwort war, ja, wenn der Energieverbrauch halbiert wird, geht es und es kann der Großteil in der Stadt mit Solarenergie und Umweltenergie erzeugt werden, mit Umweltwärme. Aber von außen, aus dem Umland, wird Energie noch bis aus dem Bundesland Hessen zugeführt.
Sonnenmusik live gespielt im vergleichsweise armen, aber sonnigen Land Bangladesch. George Harrison intoniert Here Comes the Sun.
Here comes the sun. it's alright. It's alright.
Energiewende, das ist das Thema der heutigen Sendung. Punkt 1, Roger Huckstock, Energieexperte und Geschäftsführer von Austria Solar, ist mein Gast. Er hat das Buch Flexibel und frei, wie eine umfassende Energiewende unser Leben verändert, geschrieben. Und wir haben sehr viele Meldungen von Hörerinnen und Hörern. Ich gehe ein bisschen kursorisch durch, welche Themen hier vor allem angesprochen werden. Naturzerstörung, vor allem der Hin- und der Hertransport von Lebensmitteln und Waren verschwendet Energie. Oder Herr Humann schreibt per Mail, erneuerbare Energie ist gut, aber die Konsumenten werden damit nicht zum Energiesparen angeleitet.
Das Energiesparen ist sicher der Schlüssel der Energiewende. Also alle Studien, die in den letzten Jahren seit 2010 veröffentlicht wurden und sich mit Dekarbonisierung bis 2050 für Österreich beschäftigt haben, kommen zu einem Ergebnis, dass wir den Energieverbrauch halbieren müssen, wenn wir uns von den fossilen Energien komplett verabschieden wollen.
Das sagt auch die Fraunhofer-Studie, also die Studie vom Institut, vom Fraunhofer-Institut bezüglich Frankfurt am Main,
genau,
dass es nicht gehen wird ohne massive Einsparungen. Wenn man das weiß, Herr Huckstock, warum hinkt die thermische Sanierung, wo man weiß, dass das ein Drittel sozusagen des Gesamtenergiebedarfs verbraucht, nicht gut thermisch sanierte Gebäude, so hintendrein?
Ja.
Es wird seit Jahren darüber geredet, dass hier eine große, massive Offensive gestartet werden soll, die natürlich auch mit genügend Mitteln und Förderungen ausgestattet werden müsste. Warum tut sie da nichts? Bei uns jetzt, bleiben wir bei Österreich.
Man kann das durchaus europäisch sehen. Wir bräuchten eine Sanierungsrate von ungefähr 3%, also 3% aller Gebäude sollten thermisch saniert werden, Energieverbrauch reduzieren durch Maßnahmen, um die Dekarbonisierung vorzubereiten, also um den Energieverbrauch zu halbieren. Die tatsächliche Sanierungsrate in der Europäischen Union, und da ist Österreich im Durchschnitt, liegt unter 1%. Warum ist das so? Weil die thermische Sanierung von Gebäuden, und da zählen auch Fenstertausch und Dämmen und Türentausch und so zählen da dazu, ist etwas, was hohe Investitionen verursacht, die sich halt nicht in 2 Jahren rechnen, sondern in 10, 15 Jahren oder länger. Und wenn es hier keine klaren Signale gibt, dass man das machen soll, dann wird das hinausgezögert. Ein klares Signal kommt entweder vom Markt, wenn die Energiepreise steigen, was nicht der Fall war. Die letzten 10 Jahre haben wir relativ moderate Energiepreise gesehen. Es könnte auch eine große Kampagne seitens zum Beispiel der Republik veranlasst werden, oder man könnte mit einem Investitionsförderprogramm stark reinfahren. Wien hat ja eine Zeit lang mit dem sogenannten TEWOSAM-Programm wirklich massiv saniert und eine hohe Sanierungsrate bis zu 3% einige Jahre gefahren. Also man sieht, wo ein Wille ist, ist ein Weg. Und ich erwarte mir eigentlich von der Klima- und Energiestrategie, die in 2 Wochen präsentiert wird, dass hier ein klarer Weg aufgezeigt wird, wie können wir die thermische Sanierung in Schwung bringen? Wie machen wir das? Da sollten Antworten drinnen stehen.
Frau König schreibt in einem Mail, anstatt Energie sinnvoll zu nutzen und einzusparen, beobachte ich in der letzten Zeit mit Erschütterung die grassierende Zunahme von absolut unnötiger Energieverschwendung, zum Beispiel Beheizung von Schanigärten, zum Beispiel in der Wiener Innenstadt. Ich bitte um Stellungnahme, ob man solche extremen, unnötigen Energieverschwendungen nicht irgendwie verbieten könnte. Wie schaut es mit den Verboten aus?
Die Heizschwammerln entsetzen viele Menschen, also ich gehöre da auch dazu, das verstehe ich. Das ist natürlich eine sichtbare,
und die verbrauchen wirklich sehr viel,
sichtbare Energieverschwendung, ja. Die werden entweder mit Gas oder mit Strom betrieben. Wir haben uns so ein bisschen angewohnt, so eine Alles-Immer-Gesellschaft. Also wir haben immer alles und
den
auch
Sommer
Winter.
Wollen wir müssen, im Winter haben, genau, draußen sitzen, auch im Winter.
Ja, wir wollen im Winter draußen sitzen und wir wollen auch im Winter wollen wir Erdbeeren und Spargel essen und so. Und es muss immer alles da sein. Und das ist natürlich eine sehr verschwenderische, luxuriöse Lebenshaltung, die wir uns angewohnt haben, weil einfach alles da ist. Und mit erneuerbarer Energie wird auch mehr Bewusstheit wahrscheinlich einkehren, dass man, und da geht es nicht um Verzicht, sondern da geht es einfach darum, dass man sagt, man macht Sachen, die einem Spaß machen. Und es ist ja nicht so, dass das im Winter draußen sitzen jetzt etwas ist, worauf wir immer schon gewartet haben. Also wenn die ganzen Schanigärten im Winter weggeräumt werden, werden die Leute nicht mit Transparenten auf die Straße gehen. Wir wollen Heizschwammerl. Das wird ja nicht passieren. Also wir haben ja eigentlich ein Gefühl wir haben eine Vernunft und das Gefühl für das Sinnvolle. Und wenn uns aber natürlich dann im Winter die Erdbeeren ins Regal gelegt werden oder die Heizschwammerl vors Lokal, dann werden wir im Grunde verführt. Ist nicht so, dass wir danach verlangen. Ja.
Frau Hansche, bitte, unsere nächste Anruferin.
Ja, grüß Gott, ich hätte da schon einen Beitrag, und zwar, ich vermisse etwas, dass der einzelne Bürger auch sozusagen ins Boot geholt wird, weil ich denke, wir werden alle übergewichtiger. In jedem Kilogramm Fett steckt enorme Energie. Warum gehen wir nicht einen Kilometer zu Fuß? Wir fahren jeden Kilometer mit dem Auto. Warum fahren wir nicht mehr mit dem Rad? Wir tun unsere Gesundheit Gutes. Dadurch wird das Gesundheitssystem entlastet. Ich vermisse etwas, die ganzheitliche Einbindung. Die Politik entschuldigt sich. Warum werden nicht die öffentlichen Verkehrsmittel in den Preisen reduziert, damit auch die Menschen lieber öffentliche Verkehrsmittel verwenden? Wenn man sich den Staus in Wien, in Linz, ganz wurscht wo anschaut, wie viel unnötige Energie wird in den Staus verbrannt, was zusätzlich unser Klima wieder beeinflusst?
Ja, es wird, Sie haben es gesagt, die ganzheitliche Sichtweise, das ist eigentlich der Charakter der Energiewende, auch in der Mobilität. Und da geht es darum, dass man nicht nur die Autos, die wir jetzt fahren, durch Elektroautos ersetzt. Das ist nicht das Ziel, sondern dass man den Mobilitätsmix ändert. Also dass man viel mehr Attraktivität dem Radfahren, dem Fußgehen, zu Fuß gehen oder auch andere Mobilitätsformen bietet und dass man die öffentlichen stärker nutzt. Und man sieht ja, Sie haben es angesprochen, mit dem Preis, also wie das Jahresticket zum Beispiel für die öffentlichen Verkehrsmittel in Wien auf 1 Euro pro Tag reduziert wurde, ist die Anzahl der Jahrestickets sprunghaft um zigtausende angestiegen. Also man sieht, wie rasch eigentlich wir Menschen reagieren, wenn uns die richtigen Signale gesetzt werden.
Frau Renate Quehenberg nimmt meine nächste Frage vorweg mit ihrem Mail. Ich wollte Sie nämlich jetzt fragen über diese Verbindung zwischen Dezentralisierung und Digitalisierung beziehungsweise den digitalen Regelkreisen, wie weit wir da sind und wie da die Aussichten sind. Und unsere Hörerin schreibt Folgendes: Es gibt jetzt schon zahlreiche Blockchain-Firmen, die dezentralisierte Energieversorgung vorbereiten. Dann nennt sie ein paar Beispiele in unterschiedlichen Ländern, das lasse ich jetzt aus. Das heißt, jeder kann Energie selber produzieren und ins Netz einspeisen und bekommt sie äquivalent vergütet. Sie prägen oder sie nutzen, ich weiß das jetzt nicht, ob der Ausdruck von Ihnen ist, in Ihrem Buch den Begriff Prosumer. Also
ist nicht von mir.
Nicht von Ihnen, macht nichts. Ja. Also Produzent und Konsument, genau, von erneuerbarer Energie. Wie weit sind wir hier in Österreich, in Europa, und welche Schritte müssen gesetzt sein, dass diese Dezentralisierung weiter fortschreitet, wenn das erwünscht ist?
Die Digitalisierung ist tatsächlich ein Turbo für die Energiewende, weil sie ermöglicht, in diesem dezentralen System der Energieversorgung sehr flexibel die Erzeugung und die Verbraucher zu verbinden und ermöglicht zum Beispiel Produzieren nach dem Wetter von Betrieben, weil man einfach den Netzzustand bis zum Einzelbetrieb nachvollziehen kann und den Dienstleister dann sagen kann, wenn du jetzt mehr oder weniger verbrauchst, dann kannst du sogar Geld verdienen, weil jetzt wäre gerade zu viel oder zu wenig erneuerbare Energie im Netz, und wenn du deine Produktion anpasst, hilfst du uns, das Netz stabil zu halten beim Strom. Also die Digitalisierung macht ja nichts anderes, als dass sie ganz viele Menschen zusammenführt beim Handeln, und Prosumer, also Produzenten und Konsumenten in einem, brauchen eben ihre Stromproduktion anderen zur Verfügung stellen und selbst auch von anderen Strom zu beziehen. Die Möglichkeiten, und die ergeben sich durch die Digitalisierung, viel besser, flexibler, freier, als das bisher der Fall war.
Aber Herr Sebastian Töth wirft hier ein, dass die Digitalisierung selbst, Stichwort Rechnerfarmen, enorme Energiemengen verschlingt. Beißt sich die Katze, die sprichwörtliche, da in den Schwanz?
Das stimmt, dass mit den ganzen Rechenzentren zusätzliche Energieverbraucher auf den Markt gekommen sind. Das haben mittlerweile die Betreiber der Rechenzentren, also auch Google, Amazon und Konsorten, erkannt und bauen Windparks und Solarparks rund um die Rechenzentren, um sie direkt zu versorgen, um eben sich nicht im Vorwurf auszusetzen, dass sie die Energiewende aufhalten. Es wird sich zeigen, wie sehr wir den Energieverbrauch durch die Digitalisierung noch steigern. Das ist noch nicht letztendlich beantwortet, würde ich sagen. Aber in erster Linie hilft die Digitalisierung einmal, diesen Informationsfluss so zu beschleunigen und so transparent zu gestalten zwischen allen Produzenten von Energie, allen Verbrauchern von Energie, dass wir hier ein viel flexibleres System schaffen können. Die Digitalisierung hilft, dass es dennoch stabil bleibt. Das ist nämlich das Geheimnis. Wir müssen es dennoch stabil halten und die Digitalisierung hilft uns da dabei.
Herr Wohnes, bitte.
Ja, grüß Gott. Ich habe zu dem Thema des Vorgängers noch eine zusätzliche Frage. Ich habe in Medienberichten gehört, dass allein durch die vielen Betreiber für Bitcoin enorme Energiemengen verbraucht werden. Und ich habe jetzt die Frage an Ihren Experten, ob diese Meldungen zutreffend sind und ob man dagegen etwas unternehmen sollte und müsste. Denn im Großen und Ganzen ist die Bitcoin-Wirtschaft sehr undurchsichtig. Das wäre meine Frage. Danke.
Diese Meldungen stimmen tatsächlich. Also durch die Blockchain-Technologie, die einfach für jede Entscheidung den Einsatz von vielen Rechnern verursacht oder erfordert, steigt der Stromverbrauch rasant an bei immer mehr Bitcoin oder anderen Transaktionen, also bei die Blockchain nutzen. Und das hat auch zu einigen Erstaunen geführt in letzter Zeit, dass man dann gemerkt hat, da kommt jetzt etwas Neues und das verursacht dabei einen sehr hohen Energieverbrauch, weil wir sonst ja immer mit den neuen Lösungen am Weg sind, Energieverbrauch zu reduzieren. Und gerade hier mit der Blockchain-Technologie, glaube ich, ist jetzt die Aufmerksamkeit da auf das Thema und es wird sich jetzt zeigen, wie wir das lösen. Also es geht sicher nicht so weiter, dass einfach der Energieverbrauch da exponentiell steigt mit zunehmender Blockchain-Technologie, weil das wird einfach an Systemgrenzen geraten. Also da haben wir echt eine neue Aufgabe und ich bin neugierig, wie wir das lösen.
Frau Greiner fragt in einem Mail, warum wir nicht einfach warum wir nicht verpflichtend auf allen Dächern der Großstädte Solarzellen montieren. Und ich hänge da noch eine andere Frage an, die von Günter Lierschow kommt. Wie steht es mit den seltenen Erden, die zur Gewinnung von Solarzellen verwendet werden müssen? Und wie ist es mit den Warenkosten der Windenergie, die weitgehend durch Subventionen finanziert werden? Da steht aber ein Fragezeichen. Mhm. Bitte, Herr Hackstock.
Das ist natürlich ein Rundumschlag an Fragen. Aber
vielleicht kurz, ja. Es sind so viele Fragen da, ja. Kurze Beantwortung.
Ja.
Die Dächer in den Großstädten.
Die Dächer in den Großstädten. Ich glaube, es wird in Zukunft nicht mehr notwendig sein, das zu verordnen, weil es schlichtweg die bessere Lösung sein wird. Es ist mittlerweile schon so,
dass es die billigere Lösung.
Es ist mittlerweile so, dass Strom vom Dach günstiger ist als Strom aus dem Netz. Und es wird einfach sehr bald so sein, dass es nicht notwendig ist, es vorzuschreiben, sondern dass immer mehr Menschen es einfach machen und auch Betriebe und Wohnbauträger, weil das die günstigere Energiequelle für sie selbst oder für ihre Kunden ist. Die seltenen Erden, stimmt, kommen zum Beispiel viel in China vor oder kommen wieder aus wenigen Ländern der Welt, die zur Verfügung stehen für elektrische Schaltkreise werden die gebraucht, die wir in Handys haben, die wir in Laptops haben, die wir in Tablets haben. Da wird sich am Markt einfach zeigen, wenn eine Knappheit entsteht an diesen seltenen Erden. Man sieht schon, es gibt teilweise ein Shift von einem Rohstoff zum anderen. Also da arbeitet die Innovation, die technologische, auch in die Richtung, solche Stoffe ersetzbar und austauschbar zu machen, um eben nicht von einem einzigen einzelnen seltenen Erde abhängig zu sein. Und der Wind, die hohen Subventionen, das ist keine Subvention, das ist ein Umlageverfahren. Das heißt, wir alle zahlen über die Stromrechnung in einen Topf ein. Das ist die Ökostrompauschale und aus dem werden die Einspeiser für die sozusagen Strom und Wind und Biomasse, Biogas einspeisen und Photovoltaik, die werden davon bezahlt. Das ist ein Umlageverfahren und das hat nicht nur dazu geführt zum Aufstieg der Technologien, sondern auch, dass sie immer günstiger werden. Das heißt, dass diese Vergütungen, die sie bekommen, jährlich sinken seit 20 Jahren und sinken immer mehr und nähern sich langsam dem üblichen Strompreis am Markt an.
Es scheint fast das Gegenteil der Fall zu sein. Zumindest rechnen Sie in Ihrem Buch vor, dass fossile Energie weltweit mit 5.000 Milliarden US-Dollar gestützt ist.
Das hat die OECD ausgerechnet. Die wollte mal wissen, was steckt hinter dem Schlagwort fossile Subventionen. Und man sieht tatsächlich, dass auf der ganzen Welt fossile Energie,
also zum Beispiel Stützung des Benzinpreises,
viermal mehr gestützt wird, als erneuerbare Energie gefördert wird. Und da ist alles drin. Also da ist auch die Stützung des Energiepreises in Russland drinnen, zum Beispiel für Private und für Betriebe. Da ist drin, dass man im Iran nur 10% des Marktpreises zahlt als Endkunde für Benzin. Da sind die Stützungen in Saudi-Arabien drin. Und da ist auch drin, dass in den USA die Dieselbesteuerung seit den 70er Jahren nie angehoben wurde. Und deswegen ist es so günstig, der Benzin drüben und Diesel. Also da sind alle Stützungen drinnen in dieser Rechnung, die es weltweit gibt.
Das heißt, diese Rentabilität nimmt ab und die Rentabilität der Erneuerbaren nimmt zu, würden Sie sagen, und wird langsam zu einem Selbstläufer werden.
Also ich denke, man sieht am besten daran, dass Saudi-Arabien begonnen hat, ganz stark auf Solarenergie zu setzen, dass auch die erkannt haben, dass das fossile Zeitalter zu Ende geht und die größten und billigsten Solarkraftwerke entstehen auf der ganzen Welt derzeit wo? In Saudi-Arabien.
Roger Hackstock, danke für das Gespräch, danke für das Kommen ins Studio.
Bitte.
Flexibel und frei, wie eine umfassende Energiewende unser Leben verändert. Das ist das Buch von Roger Hackstock, das im Ökom Verlag in München erschienen ist. Und morgen geht es um die Verantwortung für die nächsten Generationen, hat ja auch was mit Energiewende zu tun. Bei Philipp Blom ist die Philosophin Barbara Bleisch zu Gast mit ihrem neuen Buch »Warum wir unseren Eltern nichts schulden«. Ich darf das Team der heutigen Sendung noch ansagen. Technik hat Fritz Trondl betreut, Helmut Jasper hat die Musikauswahl gemacht, Xavier Plüss war für das Ö1-Service tätig, Barbara Zeithammer hat die Regie gemacht und Andreas Obrecht bedankt sich für die Aufmerksamkeit und wünscht noch einen angenehmen Nachmittag. Und auf dem Weg in den wirklichen Frühling lassen wir Diana Krall den letzten Sonnensong der heutigen Sendung singen. East of the Sun or West of the Moon.
West of the moon, here, east of the sun, and west of the moon, west of the moon, show what I don't do.
Sunshine.